Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albart.
Der innere Zustand Deutschlands steht im Mittelpunkt und da liegt es nahe, auch einen Psychoanalytiker mit einzubeziehen. Den Begriff des Gefühlsstaus hat Hans-Joachim Marz in seinen Büchern geprägt. Jetzt gibt es einen neuen Band des Psychoanalytikers aus Halle, Das gespaltene Land heißt er. Hans-Joachim Marz, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Worin sehen Sie denn die Spaltung, Herr Marz?
Ja, man kann erstmal sagen, vielfältige Spaltung, wieder oder erneut Ost und West oder Arm und Reich, Alt und Jung, Mann und Frau weiterhin oder wieder und politisch dann natürlich AfD und Grüne, die sich so am meisten gegenüberstehen, aber auch in der Entwicklung, in der Zukunft, das, was wir die Globalisten nennen und auf der anderen Seite die Traditionalisten. Also es sind vielfältige Spaltungen, die eben leider zunehmend feindselig werden.
Und woher kommt das?
Der Spaltung ist aus psychoanalytischer Sicht ein primitiver Abwehrvorgang. Das heißt, man will bestimmte schmerzliche, bittere Wahrheiten nicht wahrnehmen und spaltet dann in ein Entweder-Oder. Also entweder schwarz oder weiß, entweder gut oder schlecht. Und meistens dann auch in der Projektion, dass man sich selbst auf eine Seite stellt. Also meinetwegen, ich bin jetzt der Gute, ich bin richtig und die anderen sind die Falschen, sind die Bösen. Und damit wird im Grunde genommen der Austausch, der Diskurs, die demokratische Basis zerstört, weil man dann nicht mehr bereit ist, auch eigene Fehler zu sehen oder die vom Gegner, den man eben für den Bösen, für den Falschen erklärt, eben da auch richtige oder bittere Wahrheiten erkennen zu wollen.
Das leuchtet mir alles sehr ein. Man muss miteinander ins Gespräch kommen. Ich lese jetzt aber in Ihrem Buch Formulierungen, die zum Beispiel lauten: Willkommenskultur als humanitärer Selbstbetrug. Ist das nicht auch eine Spaltung, die Sie dann vornehmen, nämlich in Gut und Böse, die Sie selber mitmachen in Ihrem Buch?
Nein, ich beschreibe etwas und ich nenne die Spaltung, die zwischen Willkommenskultur auf der einen Seite und der Ablehnung, meinetwegen Fremdenfeindlichkeit oder so, auf der anderen Seite. Dort liegt die Spaltung und was ich dann gemäß praktisch meines Ansatzes bemüht bin aufzuzeigen, dass man nicht sagen kann, die einen sind besser als die anderen. Die Spaltung beinhaltet eine Abwehr auf beiden Seiten, meinetwegen die Willkommenskultur. Da gibt es verdrängte, verleugnete Probleme, die man jetzt durch betont gute Taten beschwichtigen will. Und auf der anderen Seite, wenn man feindselig ist, gibt es eben auch innerseelische oder soziale Spannungen, die man verleugnet und jetzt auf einen Feind projiziert, auf ein Feindbild projiziert. Das heißt, es sind psychodynamisch vergleichbare Mechanismen, sodass es gut ist und richtig ist, nicht zu sagen, die einen sind die Besseren und die anderen sind die Schlechteren, sondern beide Seiten vertreten Wahrheiten oder Realitäten, manchmal auch eben schwierige, bittere Realitäten und sind einseitig und irren sich auch.
Wenn ich Ihr Buch richtig gelesen habe, Herr Marz, dann stoße ich aber immer wieder auf Zuschreibungen. Also das sind jetzt wirklich Äußerungen von Ihnen. Wenn Sie zum Beispiel sagen, dass es eine Unfähigkeit gibt, ich zitiere, Asyl und Migration realitätsgerecht zu begrenzen, zu kontrollieren und zu regulieren. Eine neutrale Formulierung, die dann auch dieses spaltende Element auf beiden Seiten erkennen kann, wäre doch, die Migrationsfrage ist nicht geklärt. Sie schieben doch diese Normopathie immer einer Seite zu. Da schüren Sie doch Ängste.
Naja, die Ängste sind, die schüre ich nicht. Ich versuche die Ängste zu ergründen, zu beschreiben. Und Unfähigkeit heißt für mich, eben im Sinne der Spaltung, nehmen wir die offizielle Migrationspolitik. Wer dagegen kritisiert oder sagt, das und das sind Gefahren, die dürfen nicht übersehen werden, der wird abgewertet, der wird diffamiert und so. Das versuche ich zu beschreiben, dass dieser Mechanismus, dass man wieder sagt, nur das eine ist richtig und jede Kritik ist verdammenswert, ist falsch, das macht im Grunde genommen die Spannung im Land aus und damit wird die Demokratie gefährdet, wenn man nicht mehr alle Meinungen als ja, diskussionswürdig betrachtet.
Ja, da kann ich mitgehen. Sie klingen jetzt auch, so wie es ja Ihr Beruf auch ist, sehr ausgleichend, Hans-Joachim Marz. Das finde ich sehr sympathisch. Aber auf der anderen Seite verfalle ich in Angst und Schrecken, wenn ich dann bestimmte Formulierungen bei Ihnen finde. Ich nenne noch mal eine. Der Nationalsozialismus ist am rassistischen Massenwahn gescheitert.
Ja.
Warum wählen Sie so eine Formulierung? Das ist doch etwas, was die Verhältnisse total verkennt. Also der Nationalsozialismus, der war Massenwahn, ja, und ist nicht daran gescheitert.
Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Der Rassenwahn hat dazu geführt, dass sich ein Großteil der Deutschen überlegen, eben als Herrenrasse verstanden hat und andere unterdrücken wollte, vernichten wollte. Also der Rassenwahn hat im Grunde genommen einen Krieg angezettelt, die Judenvernichtung ermöglicht. Und daran, an dieser Überheblichkeit, an diesem Wahn, ist der Nationalsozialismus gescheitert.
Ja. Der Wahn ist der Nationalsozialismus, der ist antisemitisch, antidemokratisch, hat diesen Zivilisationsbruch provoziert, erzeugt, das ist ihm inne. Aber ich nehme noch mal einen anderen Punkt. Sie sagen zum Beispiel auch einmal, dass die deutschen Mitläufer, dass sie so einschätzen, dass sie zum Islam konvertieren würden, mit wehenden Fahnen. Das kann ich einfach nicht glauben, dass sie so etwas, gerade als Psychoanalytiker, der doch auch immer sehen muss, dass bei diesen Projektionen etwas Eigenes drin steckt, dass sie so etwas schreiben. Das verstehe ich nicht.
Also Mitläufer gibt es zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften. Und weshalb ich das so anprangere, ich habe mich mit den Mittätern, mit den Mitläufern des Dritten Reiches befasst und mich sehr verwundert, dass ein Großteil der ehemaligen Nazis die Bundesrepublik mit aufgebaut haben am Anfang oder in der DDR gelebt, die Mitläufer, die Mittäter des DDR-Sozialismus ohne große Schwierigkeiten nach der Vereinigung Deutschlands eben auch die Stasi, die Funktionäre praktisch in den westdeutschen Apparat, zu Managern oder so mutierten. Also diese Tatsache, dass es möglich ist, dass Menschen von einem Tag zum anderen eine andere Gesinnung, nicht nur eine andere, sondern die gegensätzliche, die noch einen Tag vorher die größte Feindschaft begründet hat. Wie ist das möglich? Das ist ein Phänomen, einen Moment noch, das ich versuche psychodynamisch zu ergründen. Was sind das für Menschen? Und das ist eine große Zahl. Mitläufer sind immer eine große Zahl in einer Bevölkerung. Was ist mit deren psychosozialer Situation, dass so etwas überhaupt möglich ist?
Und wie kommen Sie dann dazu zu sagen, dass ein Großteil dieser Deutschen zum Islam konvertieren würde?
Na, aus der Erfahrung. Also Mitläufer sind Menschen, die praktisch ihre Gesinnung, ihre Einstellung eben nach dem Winde, nach der Fahne, die weht, richten. Das ist ja genau praktisch das Problem, dass sie eben aufgrund ihrer seelischen Konstellation keine stabile Identität haben, sondern abhängig geblieben sind von dem, was eben politisch korrekt ist oder gefordert ist. Und es ist jetzt nur ein Gedankenspiel, das pointiert dieses Mitläufersyndrom versucht zu beschreiben. Sollte es so sein, dass der politische Islam an Einfluss und Macht gewinnt, auch in Europa, dann schätze ich das so ein, dass viele Menschen sehr schnell sich wieder als Mitläufer andienen werden.
Ich greife noch mal einen anderen Punkt auf. Sie nennen sehr häufig, dass es eine schweigende Mehrheit gäbe. Aber mir scheint, dass es doch auch eine sehr laute Minderheit gibt.
Das mag sein, aber die Minderheiten sind ja dann meistens nicht so politisch wirksam wie die Mehrheiten. Und mit schweigender Mehrheit meine ich, und das erlebe ich hier hautnah, eben auch als ehemaliger DDR-Bürger, und ich sehe hier, was im Osten die Menschen denken und sagen, nämlich das, dass man ohne wesentliche Belehrungen bis Bedrohungen nicht mehr wagt, alles zu sagen. Man erinnert sich, das gab es schon zu DDR-Zeiten, dass man ausgewählt hat, was man privat im engsten Kreis nur noch sagt und was man dann öffentlicher von sich preisgibt. Und dass diese Situation sich überhaupt hat so wieder zuspitzen können, das ist für mich und andere hier auch ein Riesenerschrecken. Hätte man nie mehr geglaubt, dass sich in einer demokratischen Gesellschaft so etwas entwickeln kann, dass man vorsichtig sein muss mit dem, was man sagt.
Ja, Herr Marz, die AfD ist eine Partei, die im Bundestag sitzt, die im Parlament ist. Es gibt sehr viele, die sich zu Wort melden, auch mit sehr aggressiven Wortmeldungen. Und da würde ich doch annehmen, dass Sie als Psychoanalytiker, ich habe die größte Wertschätzung für die Psychoanalyse und würde gerade darauf setzen wollen, dass man mit diesen Mechanismen, wie Sie sie ja auch beschrieben haben, umgehen kann. Da geht es doch eigentlich um die Beherrschung der Triebe und darum, mit diesem Bösen oder mit Aggression und Wut zurechtzukommen. Und mir kommt es dann so vor, wenn ich Ihr Buch lese, dass Sie für diese aggressiven Emotionen, auch für Ausgrenzung, für Antipluralismus, für Hass, ein sehr großes Verständnis aufbringen.
Natürlich muss ich das. Das sind nur Symptome und Symptome von Fehlentwicklungen. Und wenn sich das zuspitzt in einem Land, dann stimmt etwas mit der Situation in diesem Land nicht mehr. Und das ist doch mein tägliches Brot, dass ich versuche, Symptome zu verstehen und zu analysieren. Und die AfD wird allgemein und zunehmend verteufelt und dämonisiert. Jetzt sind es schon alles Faschisten und so weiter. Das halte ich für einen sehr großen politischen Fehler, weil man im Grunde genommen dann nur jemanden abwertet, statt sich hinzusetzen und sagen, okay, was sind deren Positionen, wie sind die motiviert, was sind die Inhalte, was stimmt daran oder was ist falsch, was kann man widerlegen, wo muss man zustimmen. Das würde die AfD sehr schnell begrenzen oder entzaubern. Aber dass dieser Fehler gemacht wird, und das sind ja immerhin hier im Osten zumindest ein Viertel aller Wähler. Also verstehen Sie, wenn man so ausgrenzend gegen einen großen Teil der Bevölkerung vorgeht, ja, was ist da los in diesem Land, dass man bestimmte Realitäten nicht mehr diskutieren will?
Nur noch ein Punkt zu der AfD, weil Sie sagten, dass die verteufelt wird. Sie sprechen da auch immer von Andersdenkenden und da habe ich auch ein Problem. Es kann doch nicht sein, dass man sagt Andersdenkende und dann ist die Frage anders als wer. Also wenn es rechtsradikale Positionen gibt, der Verfassungsschutz hat sich jetzt ja gerade dazu geäußert, dann muss man die doch auch als solche benennen. Sonst kommen wir in diesem Land überhaupt nicht voran.
Natürlich, das sind Andersdenkende. Ob nun rechtsradikal oder linksradikal oder islamistisch oder sonst etwas oder fundamentalistisch, christlich oder so. Also wenn es in einer Gesellschaft zunimmt, dass es Andersdenkende gibt in allen Richtungen, ja, dann muss man doch sich fragen, was ist mit dieser Gesellschaft los? Was sind das für Symptome? Und mein Bestreben liegt darin, dass man eben den Andersdenkenden würdigt, dass man ihn respektiert, egal wie er denkt, ob er rechtsradikal oder linksradikal ist. Die müssen verdammt werden und die müssen ausgegrenzt werden. Das ist doch genau der Grund für die Verschlimmerung. Wenn es so wäre, dass wir eine zunehmende Radikalisierung haben, dann müssen wir uns doch fragen, wieso? Das sind doch die Menschen unserer Gesellschaft, die Kinder von unseren Verhältnissen sozusagen. Dann stehen doch die Verhältnisse kritisch zur Debatte und nicht die Menschen, die jetzt irgendwas Extremistisches denken oder tun. Die sind dann auch zwar Täter, aber zunächst auch Opfer von Verhältnissen, die sie dahin getrieben haben. Das ist doch das Thema.
Vielen Dank, Hans-Joachim Marz. Ja. Wir diskutierten über das Buch von Hans-Joachim Marz, Das gespaltene Land, ein Psychogramm. Es liegt vor bei CH Beck, 218 Seiten, kosten 16,95 Euro.